Würdet ihr eure gesammelten privaten Chats auf Reddit oder Instagram posten? Oder Flyer mit euren Accounts und Passwörtern in der Innenstadt verteilen? Vielleicht Nacktbilder aus eurer privaten Fotosammlung im Netz teilen? Nein, keine schöne Vorstellung? Dann gehört ihr vermutlich zur Gruppe der Menschen, denen nicht ganz Wumpe ist, was andere über sie wissen. Stichwort Privatsphäre und Datenschutz. Und die gute Nachricht ist, wir haben da etwas für euch. Mein Kollege Martin hat in den vergangenen Wochen und Monaten einen Leitfaden veröffentlicht. Es geht um digitale Selbstverteidigung. Was das ist, wo es stattfindet, was alles dazugehört, darüber sprechen wir heute in dieser Folge von Off On, dem Podcast von netzpolitik.org. Mein Name ist Chris Köver, ich bin heute euer Host und wir sprechen auch über Martin, der neu als Redakteur in unserem Team arbeitet seit einiger Zeit. Hallo Martin.
Hallo Chris.
Sag mal, Hand aufs Herz, um mal so direkt reinzugehen. Hast du deine Mails verschlüsselt, bevor du angefangen hast, hier bei uns in der Redaktion zu arbeiten? Sag du zuerst und dann sag ich.
Die erste Mail in meinem Leben, die ich verschlüsselt habe, war die mit der Bewerbung an euch.
Willkommen an Bord, genauso war es bei mir auch. Okay, alles klar. Ja, gut, dass wir das gleich zu Anfang geklärt haben. Ja, es ist nämlich so eine Frage, ne? Es ist ein bisschen so, man weiß, was man eigentlich zu tun hätte, aber es ist ein bisschen wie mit Sport oder Zähneputzen. Man tut es nicht immer und bei mir war es auf jeden Fall auch so. Wir können gleich nochmal weitersprechen darüber, wie man das eigentlich tut. Du hast eine sehr lange Reihe dazu jetzt veröffentlicht bei netzpolitik.org. Vorher würde ich aber eigentlich gerne noch ein bisschen über dich sprechen. Du hast, bevor du hier in der Redaktion angefangen hast, sehr lange bei Stadtmagazinen gearbeitet. Was hast du da gemacht?
Ich habe betreut den vorderen Teil. Das ist so alles, was nicht Kino, Theater, Kunst, Musik ist. Das hieß bei uns Stadtleben. Das im Prinzip ist das sowas wie Politik und Gesellschaft. Und das ist einfach ein riesig breites Feld. Ich bin auch wirklich viel rausgekommen. Also ich konnte viel rausgehen, Sachen erleben und drüber schreiben. Und da habe ich ein paar tolle Sachen erlebt. Auch zum Beispiel war ich in einer Waschbär-Auffangstation. Da kommen dann die Waschbären und klettern auf einem rum und betatschen dein Gesicht. Das ist eine wirklich schöne Sache, kann ich nur empfehlen. Hauptsache Waschbär heißen die. Ich habe so Hausbesetzungen begleitet, Hippie-Kommunen im Umland porträtiert. Ich bin mit dem Brandenburger Rennrutschmeister gerutscht. War aber auch so ernstere Sachen, so war als erster in der geflüchteten Unterkunft im Flughafen Tempelhof, als sie aufgemacht hat. Habe als erster über den Bauskandal an der Berliner Staatsoper berichtet. Ich habe mich auch mit euren Themen da schon gelegentlich mal beschäftigt, habe so über staatliche Überwachung mit IMSI-Catcher, Funkzellenabfrage oder Videoüberwachung eben geschrieben. Einmal habe ich selbst ein Überwachungsinstrument genutzt, habe ich einen GPS-Sender in ein Fahrrad gebaut und mir es mir dann mehrfach klauen lassen und dann geschaut, wo das so landet. Genau, irgendwie oft ging es in meiner Arbeit um Freiräume, also Mediaspray, Flugfeld Tempelhof, Rummelsburger Bucht und sowas sind ja nicht nur im Digitalen bedroht, sondern auch in der physischen Welt.
Das klingt, als wärst du ganz schön rumgekommen in der Zeit. War das so, also war das irgendwie besonders, dass du diese Digitalthemen dort untergebracht hast oder passte das eh ganz gut rein und du hattest das Gefühl, dass es eigentlich ganz gut aufgenommen wird?
Nee, es war schon so mein eigener Ansatz, den ich dann auch gelegentlich durchsetzen musste.
Und wie hast du das gemacht? Hast du versucht, nach Überschneidungspunkten zu suchen, wo Stadt, Politik und Überwachung sich überlappen?
Genau, das ist ja, ich habe immer gesagt, im Prinzip kann man jede Geschichte auch auf Berlin erzählen, so weil es hier irgendwie Betroffene gibt oder Protagonisten zum Thema, Menschen, die sich irgendwie dafür engagieren oder eben auch so Themenblöcke und gerade so staatliche Überwachung funktioniert natürlich über Berlin als Bundesland dann auch sehr gut.
Ohne uns jetzt schlecht reden zu wollen, wir in der Redaktion sind jetzt weniger die viel rausgehen, viel Menschen treffen und mehr so die Akten fressen seitenweise und entlang von Dokumenten oft berichten. Hast du das Gefühl, dass dieser Hintergrund als Stadtreporter, der du ja auch sehr lange warst, dir jetzt auch weiterhilft bei der Arbeit hier in der Redaktion?
Also wo er auf jeden Fall nützlich ist, ist, ich habe da bei den Stadtmagazinen ganz viel Nachwuchsarbeit gemacht und das hat mir als schreibender Mensch einfach extrem weitergeholfen. Da habe ich ganz viel mitnehmen können. Genau, dass man hier nicht mehr so viel rauskommt, das war mir schon klar.
Ich habe aber auch den Eindruck, dass man deinen Texten jetzt besonders anmerkt, dass du eben ja diesen Ansatz rauszugehen, auch für die Recherche Menschen zu treffen, sehr verfolgst. Also ich denke da gerade an den Text zu Digitalzwang, wo du ja auch geschaut hast, nach Protagonistinnen gesucht hast, die zum Beispiel sich dagegen wehren, Online-Tickets für Freibäder kaufen zu müssen.
Ja, stimmt. Manchmal geht's. In dem Fall hat das sehr gut funktioniert. Da habe ich eine sehr interessante Protagonistin gefunden und war mit der dann auch ein bisschen in der Stadt unterwegs.
Was hast du dir denn so vorgestellt, wie der Job wird? Also du hast gerade schon gesagt, okay, dir war schon klar, dass du wahrscheinlich hier nicht ganz so viel rauskommen wirst wie vorher in deiner Arbeit als Stadtreporter. Aber was hast du dir sonst noch so vorgestellt? Wie wird das so bei netzpolitik.org, bevor du angefangen hast?
Ja, also mir war das ja bewusst eben, dass ich nicht mehr so viel rauskomme. Und ich hatte so ein bisschen die Befürchtung, dass es langweiliger wird. Also jetzt nicht langweilig, aber langweiliger. Aber das ist tatsächlich gar nicht der Fall. Also was ich hier dafür total mitkriege, ist dieses tagesaktuell an den Themen dran sein. So dieses Newsroom-Gefühl. Und das reizt mich sehr. Das macht mir viel Spaß. Was hier auch anders ist als zuvor, ist, dass ihr einfach einen viel größeren Impact habt als beim Stadtmagazin. Ich habe jetzt gerade mehr Geschichten über den 17-jährigen Damian geschrieben und da ist ja, der hat sich mit der KUI angelegt, mit der Deutschen Internetsperragentur, so kann man das nennen. Und da ist dann richtig was jetzt passiert. Jetzt zuletzt haben die eine ganze Reihe Webseiten entsperrt auf Basis der Recherche von Damian und dann eben unserer Berichte dazu. Und das war richtig schön zu sehen, wie direkt man hier wirkt. Und auch das Feedback von Leserinnen ist so viel zahlreicher. Vorher, ich bin jetzt 20 Jahre Journalist, in der Zeit habe ich vielleicht 20 Leserbriefe bekommen, die waren alle nicht nett und jetzt, wenn ich da sehe, was ich für so Diskussionen unter meinen Artikeln entspinne, ist es super interessant, da sind ganz viele Leute, die wirklich gute Beiträge nochmal dazu steuern können, das verfolge ich sehr gern, mag ich.
Du hast davor auch tatsächlich für Print vor allem geschrieben, oder? Also Stadtmagazin ist tatsächlich Papier. Wir erklären das nochmal für unsere Hörerinnen da draußen, falls ihr es nicht mehr kennt. Papier, das ist dieses, das kauft man am Kiosk, man geht dann da rein, man zahlt Geld dafür. Kleiner Scherz. Ihr wisst, was ich meine. Okay, also du hast vor allem auf Papier veröffentlicht in der Vergangenheit oder wart ihr auch online?
Wir waren auch online, aber online hatte ein eigenes Team. Das lief da auch ganz anders. Das waren dann so irgendwie die besten Listen und sowas und steile Kommentare, was halt online gut läuft. Und ich war eher so der Typ für die große Reportage und das haben wir tatsächlich fast nur im Print gefahren. Vorher war ich eigentlich auch nur in Printläden, einmal kurz beim Fernsehen, aber genau, Online-Journalismus ist fast neu für mich.
Ja, du bist jetzt seit Juni, richtig? Seit Juni bist du jetzt in der Redaktion. Warum wolltest du denn gerne zu netzpolitik.org, nachdem du diese Geschichte als langjähriger Stadtmagazin-Reporter hinter dir hattest?
Ich kenne Netzpolitik.org ja schon seit es das gibt. Anfang der 10er Jahre hatte ich mal im Stadtmagazin so eine Digitalrubrik. Da war Markus Beckedahl, also der Kunde von Netzpolitik.org, Stamminterviewgast bei mir. Da hatte ich auch schon mit Konstanze Kontakt. Damals hat sie mit mir über die Kulturwertmark gesprochen. Also ich war schon irgendwie so an den Themen dran, die da so alternative Urheberrechtsvergütung, freie Software und sowas. Das fand ich alles sehr spannend. Und dann 2015 habe ich natürlich verfolgt, wie diese Landesverratsvorwurfsgeschichte lief. Seitdem bin ich Fanboy von André. Und ich bewundere einfach diesen Ansatz von, wir veröffentlichen, was wir in die Finger kriegen, ohne Rücksicht auf Verluste. Und auch, dass ihr so einen Journalismus mit Haltung macht. Das gibt es ja nicht oft. Es tun ja immer alle so, als seien sie super neutral, obwohl jeder, es geht gar nicht anders, irgendwie seine Agenda mitbringt. Und das finde ich einfach klasse, dass ihr das so mit offenem Visier einfach ehrlich kundtut, dass ihr auch für was steht. Und das fand ich einfach immer schon klasse. Und dann habe ich da eure Anzeige gesehen und dachte mir, da hätte ich richtig Bock drauf.
Ja, jetzt bist du mit dabei und veröffentlichst auch die Dinge, die wir in die Finger bekommen, mit. Aber vorher wollte ich gerne nochmal über ein Hobby sprechen. Nennt man das Hobby? Nennst du es Hobby? Ich bin mir nicht sicher, kannst du gleich sagen. Aber ja, du machst dich demnächst auf für mehrere Wochen aus der Redaktion. Du wirst uns verlassen für einen längeren Urlaub, um surfen zu gehen. Wohin fährst du und wie genau funktioniert das, wenn du surfen gehst? Also was machst du denn da?
Ich fahre nach Galicien. Das ist der Zipfel von Spanien über Portugal, also das Westende der Nordküste. Da bin ich unterwegs mit meinem Cousin und zwei Freunden, wenn es gut läuft. Und wir ziehen da von Bucht zu Bucht immer der Wellenvorhersage hinterher. Man kann das wahrscheinlich ein Hobby nennen. Das ist irgendwie auf alle Fälle eine Leidenschaft. Was auch ein bisschen schwierig für mich ist immer, dass man die in Berlin nicht ausüben kann. Also muss ich halt eben die Chancen nutzen, wo ich mal länger rauskomme. Und was wir da passiert eigentlich, im Prinzip ist es super langweilig. Ich surfe, ich esse und dann wird viel diskutiert, wo vielleicht gerade noch besserer Surf zu holen ist. Das ist, nimmt einen großen Teil in Anspruch. Es ist ja eine Wissenschaft irgendwie rauszukriegen, bei welcher Windrichtung, bei welchem Wellengang und welchem Tidenstand ist wo die beste Gelegenheit. Im Prinzip eigentlich eine ziemlich nervenaufreibende Sache. Also ich sage auch immer, ich habe, seit ich das ernst zu nehmen betreibe, keinen Urlaub mehr. Es ist nur noch Trainingslager. Also es ist ja auch, ne, ich fahre jetzt dann da im bis in den November runter, da ist es das Wetter nicht mehr sehr klasse. Man quält sich da zweimal am Tag in seinen nassen Neoprenanzug, um sich dann durch so eine gewaltbereite Brandung da rauszukämpfen. Ja, ich finde das tatsächlich auch, ich finde das sogar einigermaßen reizvoll. Also eben auch, dass es so eine Herausforderung ist. Ich sage immer, es ist überhaupt kein lustiger Sport. Also man betreibt den ja auch zum großen Teil unter Wasser. Und es kann dann durchaus auch mal vorkommen, dass man sich da länger aufhält, als man sich noch wohl mitfühlt.
Unter Wasser, meinst du? Das klingt tatsächlich ziemlich stressig, würde ich sagen. Warum macht man das trotzdem? Warum machst du das trotzdem?
Es ist ja einfach so, Wellen sind ja eine faszinierende Naturgewalt. Also einfach da draußen sein schon, in so bewegtem Meer, das ist einfach eine wunderschöne Erfahrung. Da ist die Welt ganz weit weg. Und wenn es dann mal klappt, wenn man eine Welle kriegt, so im Ritt, da ist dann das alles weg, komplett ausgeschaltet. Es ist nur noch der Moment, es geht gar nicht anders. Also das ist ja im Prinzip ist das ja, jetzt würdest du mit dem Skateboard so Drop in der Halfpipe machen, nur dass sich die Rampe die ganze Zeit noch bewegt und verändert. Also du musst da vollkommen präsent sein, damit das irgendwie einigermaßen läuft. Und dieser Fokus, das ist so den Surf an sich, den kann ich mich ab dem Moment, wo es vorbei ist, meistens schon gar nicht mehr richtig erinnern, was da passiert ist. Aber ab dem Moment, wo man eben, wenn man Glück hat, über die Lippe aussteigt oder halt umgewitscht wird, in dem Moment geht so ein Gefühl durch den ganzen Körper, so ich so, wow, was war das denn? Und ja, das führt dann normalerweise dazu, dass man halt direkt wieder rausbaddelt, um das nochmal zu haben. Und nochmal und jetzt nur noch 10 Mal. Ich fühle mich da manchmal so wie kleine Kinder auf einer sehr guten Rutsche.
Ja, bevor du jetzt aber losfährst in das diesjährige Trainingslagerurlaub, machst du ja nicht mehr. Also in Trainingslager bist du ja noch bei der Arbeit. Und du hast vor allem auch schon ziemlich viel gearbeitet in den letzten Wochen und sehr viel veröffentlicht zum Thema digitale Selbstverteidigung. Es war so ziemlich die erste, also ich habe den Eindruck, relativ schnell, nachdem du angefangen hast, oder du bist ja eigentlich schon mit dem Plan hier angekommen, dass du diese Reihe machen würdest. Und inzwischen sind, glaube ich, 7, 8 Folgen erschienen. Wie viele sind es? Weißt du es gerade?
8, ja.
Aber vielleicht mal, um da reinzustarten, kannst du sagen, was für dich digitale Selbstverteidigung ist oder was verstehst du überhaupt unter diesem Begriff?
Da würde ich jetzt mal alle Maßnahmen subsumieren, die geeignet sind, Angriffe auf deine Privatsphäre abzuwehren, die mit digitalen Mitteln geführt werden.
Okay. Und warum hast du dir dieses Thema so ziemlich als erstes hier vorgenommen?
Ich hatte ehrlich gesagt einen riesigen Fortbildungsbedarf. Ich habe mich ja vorher schon gelegentlich mit euren Themen beschäftigt, aber eigentlich war ich der totale Internet-Honk. Ich habe Texte in Google Docs bearbeitet, bin ohne VPN ins Netz und habe bei vielen Diensten das gleiche Passwort genutzt. Anna hat mich, als ich hier anfing, gefragt, ob ich meinen Privatrechner als Arbeitsgerät nutzen will und habe mich total schreckt, auf gar keinen Fall. Das ist, glaube ich, ein einziges Sicherheitsrisiko. Und genau, und dann dachte ich mir, wenn ich jetzt hier bei den Datenschützenden arbeite, dann muss ich das Thema endlich mal ausreichend ernst nehmen. Und genau, und dann bin ich das quasi auch zu meiner eigenen Fortbildung angegangen, diese Recherche. So, die Relevanz steigt ja auch ständig, ne, mit jeder neuen Überwachungstechnologie, die so eingeführt wird. Und besonders spannend fand ich die Frage, so wie man sich gegen so staatliche High-End-Werkzeuge wehren kann. Staatstrojaner, Forensik-Software, sowas.
Ich finde das ist total cool, dass du dich da so reingestürzt hast, unter anderem, weil, also ich erinnere mich noch, als ich hier angefangen habe, mir ging es ähnlich. Ne? Ich war jetzt auch nicht gerade der totale Sicherheitscrack, als ich hier angekommen bin. Und ich weiß aber noch, dass mich das tatsächlich auch erstmal alles irgendwie ziemlich überfordert hat. Irgendwie die sehr hohen Sicherheitsstandards hier in der Redaktion teilweise irgendwie das erstmal überhaupt alles auf die Kette zu kriegen, Mails nicht mehr einfach so auf dem Handy auf dem Weg in die Redaktion lesen zu können. Und ich wäre aber nicht auf die Idee gekommen, mich da irgendwie als erst, also ich habe mich natürlich fortgebildet, aber ich habe so ganz heimlich unterm Tisch gemacht, damit so in der Hoffnung, dass es keiner mitkriegt. Und du hast gesagt, also du machst es, aber du machst es ja quasi auch öffentlich oder hast zumindest irgendwie das, was du gelernt hast, teilst du ja gleich in dieser Reihe. Und das finde ich als Ansatz total cool. Wie hast du denn entschieden, welche Themen du da nacheinander abarbeitest? War das auch quasi gemäß deinem eigenen Wissensstand? Also Mist, ich muss meine Festplatte verschlüsseln. Wie mache ich das? Oder wie bist du da vorgegangen?
Nee, als erstes habe ich mir erarbeitet, was überhaupt für Themen reingehören. Und da habe ich vor allem bei Netzpolitik.org rumgesucht, was da an alten Veröffentlichungen gibt. Bin da allen Links hinterher und habe die durchgearbeitet und dann einfach mir erstmal so einen Stand verschafft, so worum geht's hier eigentlich. Und dann habe ich mir Expertinnen gesucht, mit denen ich zum Thema sprechen konnte. Und da hatte ich durchgängig ganz großes Glück. Ich zum Beispiel Alexander Paul von Resist Berlin, der normalerweise Aktivistinnen berät. Kann man auch hingehen einfach, wenn man ein Mensch mit IT-Sicherheitsfragen ist. Das fand ich auch ganz faszinierend, dass es da so viele Menschen gibt, die gratis Beratung anbieten. Oder zum Beispiel von den Krypto-Partys, da habe ich auch mit 2 Menschen gesprochen, Aaron Wey und Toni. Und für Journalistinnen gäbe es auch noch das Digital Security Lab der Reporter ohne Grenzen, wo mir Yannick Besendorf sehr weitergeholfen hat.
Und was haben die dir dann gesagt? Weil es geht ja um ein relativ großes Paket und es ist ja auch nicht egal, gegen welche Art von Angriff man versucht, sich abzusichern. Also ob es jetzt zum Beispiel um Überwachung durch Unternehmen im Überwachungskapitalismus geht oder ob man versucht, sich zum Beispiel vor Mithören des Staates zu schützen.
Ja, da bin ich dann auch mal kurz ins Schlingern geraten, weil ich irgendwie sonst so viel Material war und ich nicht mehr wusste, wie man das irgendwie geschickt aufteilen kann, um das irgendwie in verdaubaren Häppchen zu erzählen. Dann habe ich eben die Geschichte, wie schützt man sich gegen die Datenkraken und wie schützt man sich gegen so tatsächlich Angreifer, jetzt staatlicherseits oder auch privatwirtschaftlich, Die habe ich dann auseinanderklamüsert, auch in verschiedenen Texten.
Wenn du jetzt mit dem Wissensstand von dieser Recherche und den 8 Beiträgen, die draußen sind, das zusammenfassen müsstest und quasi deinem Selbst von vor 4 Monaten wie 3 Tipps geben dürftest, was man als erstes tun sollte, was wäre das? Was wären die?
Kommunikation über Signal, VPN dazwischen und im Idealfall umsteigen auf Graphene OS.
Als Betriebssystem fürs Handy. Warum?
Also ich habe ja keine Ahnung, aber die Experten waren da einhellig der Meinung, dass wenn eins irgendwie hochwertigen Attacken widerstehen kann, dann sei es das.
Sprich staatlichen Attacken.
Ja, zum Beispiel.
Also sagen, es geht um staatliche Behörden, die dann womöglich nicht ganz so leicht mitschneiden können, was auf dem eigenen Handy passiert.
Genau, die nicht ganz so leicht die Staatstrojaner draufkriegen und die auch nicht oder vielleicht sogar dann mit ihrer Forensik-Software daran scheitern, das zu entschlüsseln.
Und wenn ich einfach sage, okay, für den Wald- und Wiesengebrauch, ich bin gar nicht wichtig genug, dass irgendwelche Staaten sich die Mühe machen sollten, mich abzuhören, dann ist sowas wie Signal benutzen eine niedrigschwellige Maßnahme. Und
genau, ja. Kommunikation über Signal, das hat da sehr gute Rezensionen und ein VPN.
Und weniger aufwendig als seine eigenen Mails zu verschlüsseln.
Und etwas das, die Mailverschlüsselung wird tatsächlich da unter den Expertinnen ziemlich kritisch gesehen, weil eben der Schlüssel sehr lang der gleiche bleibt. Und dadurch, wenn einmal der Schlüssel kompromittiert ist, dann eben gleich die komplette Kommunikation über einen sehr langen Zeitraum kompromittiert ist. Und das sei bei Signal, das dann jeden Schlüssel neu aushandelt, eben was anderes.
Okay, jetzt fühle ich mich gleich ein bisschen besser, dass ich so lange meine Mails nicht verschlüsselt habe. Du bist dann noch weitergegangen und hast auch mit Leuten gesprochen über Maßnahmen, wie man sich im öffentlichen Raum der Überwachung entziehen kann. Also Stichwort Gesichtserkennung und andere biometrische Identifikationsmaßnahmen. Das klingt relativ aufwendig. Was hast du da so für Tipps bekommen? Weil das ist ja eigentlich einer dieser typischen Bereiche, wo ich zumindest denke, es ist sehr, sehr schwierig. Ne? Also man kann anfangen, nur noch drin zu bleiben, ist Problem. Man kann vermummt sich durch seinen Alltag bewegen. Ist für die meisten Leute jetzt wahrscheinlich auch nicht so praktikabel. Also welche Möglichkeiten gibt es da überhaupt?
Genau, letzten Endes läuft es darauf raus, dass du irgendeine Form von Maskierung brauchst, ne? Damit die Algorithmen dein Gesicht nicht mehr wiedererkennen können. Da habe ich dann zum Beispiel mit einem Maskenbildner gesprochen. Da dachte ich mir, das müsste doch eigentlich, der kann ja mein Gesicht auch von der Form her verändern, mit so Silikonattrappen zum Beispiel auf Wangen oder Kinn oder was. Und der sagte dann aber, dass bei ihm die Hersteller von Gesichtserkennungssoftware oder ein Hersteller von Gesichtserkennungssoftware Kurse für die Mitarbeiter bucht, damit die lernen, wie man Masken macht, damit die mit diesen Masken ein System trainieren können, das Silikon von Haut unterscheidet. Also sowas wird anscheinend aktuell gerade auch schon von der Technologie überholt. Dann ein Tipp, der funktionieren könnte, habe ich von einem Bildwissenschaftler bekommen, der meinte, man könne sich ja zum Beispiel vor Reisen das Gesicht, also Wangen oder Kinn oder so, mit Kochsalzlösung unterspritzen. Das führt dazu, das geht nach wenigen Tagen wieder weg, führt dann aber dazu, dass man sich mit einem Gesicht im Land aufhalten kann, das ein anderes ist als das Gesicht, das bei der Einreise biometrisch erfasst wurde, was einem dann auch wieder weitgehende Anonymität verschaffen könnte. Ich habe dann auch mal so einen Test gemacht mit der Gesichtserkennung von der iPhone-Entsperrung. Die scheitert, wenn FFP2-Maske und Sonnenbrille zusammengetragen werden. Also FFP2-Maske, da sind die Gesichtserkennungssysteme wohl schon so weit, dass sie die Gesichter trotzdem identifizieren können. Aber wenn man dann noch weiter vermummt, dann wird man wohl recht schlecht identifizierbar. Beziehungsweise, wenn man das Gesicht weit genug verhüllt, dann ist man naturgemäß eben auf der sicheren Seite. Was natürlich zum Beispiel auf Demonstrationen ein Problem ist. Da herrscht ja das Vermummungsverbot. Die Polizei filmt relativ oft. Oft filmt auch dann die Gegendemo. Und da ist man dem dann einfach ausgeliefert. Was auch noch gegen Gesichtserkennung hilft, ist, wenn man es schaffen würde, dass im Internet das eigene Gesicht entweder nicht auftaucht oder nicht mit dem eigenen Namen verknüpfbar ist.
Ja, was ja auch noch gegen Gesichtserkennung helfen würde, wäre, wenn die Bundesregierung sich dazu durchringen könnte, Gesichtserkennung im öffentlichen Raum in Deutschland weiterhin zu verbieten, obwohl das ja jetzt auf EU-Ebene möglich wäre, mit dem AI Act auch biometrische Erkennungsmaßnahmen zumindest in bestimmten Rahmen einzuführen. Aber das sieht ja gerade nicht so aus, oder zumindest läuft darüber weiterhin eine Auseinandersetzung. Wie das weitergeht, könnt ihr dann auf netzpolitik.org weiter verfolgen. Jetzt aber noch mal eine Frage an dich. Was hast du denn selbst an deinem Verhalten verändert, seit du angefangen hast, zu diesem Thema zu arbeiten? Also was hast du gemacht? Hast du jetzt deine eigenen Geräte besser gesichert? Bist du auf Graphene OS umgestiegen?
Also ich nutze jetzt immerhin mal einen Passwortmanager.
Und hast nicht mehr das gleiche Passwort für all deine Accounts?
Also ich hatte schon so die wichtigen Accounts, hatten schon vorher auch komplizierte, lange Passwörter, die nur für den Account waren. Aber so alle möglichen anderen Accounts, die mir nicht so wichtig waren, hatte ich tatsächlich überall das Gleiche. Das habe ich jetzt abgeschafft. Ich nutze VPN und den Tor-Browser obendrauf.
Bei jedem Internetbesuch, egal wohin du dich bewegst im Netz.
Interessanterweise gibt es eine ganze Reihe Seiten, die den Tor-Browser nicht durchlassen. Also ganz viel, was so BKA, Bundesregierung, da muss ich dann einen anderen Browser nutzen, wenn ich dahin will, aber womöglich nutze ich den. Genau, und Graphene OS will ich sehr gerne, es interessiert mich wirklich, aber ich würde dafür noch nutzen, bis ich mein altes Telefon geschrottet gekriegt habe.
Gibt es noch andere Fragen, über die wir jetzt noch nicht gesprochen haben, die du aber gerne noch ansprechen würdest?
Ja, wir könnten noch mal drüber sprechen, ob die Reihe jetzt schon abgeschlossen ist. Ich habe nämlich die Hoffnung, da noch ein Stück mehr zu machen. Ich hörte davon, dass es einen Bastler gibt, der portable EMP-Guns baut.
Was ist das?
Ich
tue jetzt so, als würde ich nur für die Leute da draußen fragen, was ist das?
Das ist ein Gerät, das mit einem elektromagnetischen Impuls Geräte in der Umgebung lahmlegen kann oder sogar zerstören. Sowas wäre natürlich hocheffizientes Mittel gegen Kameraüberwachung. Und da versuche ich gerade diesen Bastler davon zu überzeugen, dass er mit mir darüber sprechen soll.
Und glaubst du, dass diese Reihe überhaupt jemals abgeschlossen sein wird? Oder lässt du die vielleicht einfach so open-ended und machst immer mal wieder eine Folge, wenn dir irgendwas unterkommt?
Genau, es geht ja gar nicht. Allein dadurch, dass die Überwachungsinstrumente immer neue entstehen und die alten immer besser werden, muss man sich auch auf der Gegenseite, bei der Selbstverteidigung darauf anpassen. Das heißt, der Lernprozess wird da nie abgeschlossen sein.
Ja, alle Beiträge, über die wir jetzt gesprochen haben von Martin, lest ihr unter dem Schlagwort digitale Selbstverteidigung bei uns auf der Seite. Wenn ihr darüber hinaus Fragen habt oder Feedback zu diesem Podcast, dann schreibt uns an podcast@netzpolitik.org. Bitte gebt dem Podcast auch eine gute Bewertung, wenn ihr ihn gut fandet, damit andere ihn besser finden können. Dieser Podcast und alles, was wir sonst noch so machen, wird über Spenden finanziert. Mit eurer Spende macht ihr möglich, dass es uns überhaupt gibt und wir euch zum Beispiel bei der digitalen Selbstverteidigung zur Seite stehen können. Eure Spende ist aber auch ein Akt der Solidarität mit anderen, die gerade nicht spenden können und trotzdem netzpolitik.org hören oder lesen. Deshalb, wenn ihr könnt, unterstützt uns gerne unter netzpolitik.org/spenden. Martin, danke, dass du dabei warst heute. Und ich sag bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.